Deutschlandfunk. Der Mittag.
Am Mikrofon ist weiterhin Martin Zagatta. Und in unserem etwas veränderten Sendeschema blicken wir in den nächsten Minuten wie gewohnt in die Bundesländer und informieren Sie heute, wie Hessen jetzt Hamsterkäufe unterbinden will, beziehungsweise welche Maßnahmen einzelne Supermärkte da jetzt vornehmen. In Sachsen neigt sich der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe Revolution Chemnitz dem Ende zu. Parallel sind italienische Corona-Patienten im Freistaat eingetroffen. Auch das schauen wir uns an. Und aus Berlin-Kreuzberg haben wir eine Reportage über ein soziales Projekt, das Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona organisiert. Etwa 900 bestätigte Corona-Infektionsfälle gibt es derzeit in Sachsen. Der Freistaat ist damit noch vergleichsweise wenig vom Virus betroffen. Und das ist offenbar auch ein Grund, warum Sachsen jetzt schwerkranke italienische Corona-Patienten zur Behandlung aufnehmen kann. Wobei das Nordrhein-Westfalen mittlerweile auch angekündigt hat. 8 Patienten sollen aus Italien nach Sachsen gebracht werden. Die ersten beiden sind bereits in der vergangenen Nacht eingetroffen. Bastian Brandau beobachtet das für uns. Herr Brandau, wie verläuft der Transport und wo werden die Patienten behandelt?
Es handelt sich um einen Flugzeugtyp, wo eben 2 Patienten jeweils drin transportiert werden können. Die ersten sind in der Nacht gelandet. Die zweiten sollen heute in Leipzig jeweils auch noch landen. Und dann 4 weitere, die auch jeweils genau in Pärchen sozusagen nach Dresden geflogen werden. Sie werden verteilt auf 2 Krankenhäuser in Leipzig und hier in Dresden ans Universitätsklinikum und an ein Spezialkrankenhaus in Coswig in der Nähe von Dresden zur Behandlung und natürlich zur Hoffnung auf Heilung. Denn der Zustand der Patienten, die schon hier sind, der sei kritisch. So hieß es aus dem Universitätsklinikum Leipzig. Sie litten an den typischen Symptomen der Covid-19-Erkrankung, also an einer ausgeprägten Lungenfunktionsstörung. Aber man sehe das eben als die medizinische Pflicht an und setze bewusst ein Zeichen europäischer Solidarität und Humanität.
Warum werden diese Italiener jetzt ausgerechnet in Sachsen behandelt? Gibt es dafür Erklärungen?
Also es gab Anfragen, die diplomatischen Drähte, genau, die waren natürlich, die glühten sozusagen. Aber Sachsen ist es wohl einfach am schnellsten gelungen, jetzt letztendlich nicht nur sich zur Aufnahme bereit zu erklären, sondern eben auch die bürokratischen Hürden aus dem Weg zu räumen. So hat mir das Marian Wendt geschildert, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Nordsachsen und eben Mitglied der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe. Der hat das wohl so ein bisschen mit angekurbelt, hat eben mit der Botschaft in Rom, über die das eben gelaufen ist, mit der deutschen das gesagt, wir hätten ja die Kapazitäten, hat das nachgefragt in Sachsen und man habe ihm eben versichert, dass diese Kapazitäten in den Intensivstationen eben da seien. Und dann konnte er, so hat er es mir heute Morgen geschildert, über seine ja doch engen Drähte hier nach Dresden das eben anleiern, dass das dann relativ schnell gegangen ist. Wobei, Sie haben es gesagt, inzwischen hat sich eben auch Nordrhein-Westfalen als weiteres Bundesland angekündigt, ebenfalls Patienten aus Italien aufzunehmen.
Italien ist ja schon seit Wochen im Ausnahmezustand mit vielen, vielen Todesopfern. Warum gibt es diese Hilfe erst jetzt?
Ja, das fragen sich natürlich insbesondere die Menschen in Italien, wenn man da die Presse verfolgt. Es gab da ja auch Meldungen von Ärzteteams aus China oder aus Kuba, die dort gelandet sind, aber eben bisher wenig, so war das zumindest gefühlt, Unterstützung von den eigentlich engsten Partnern eben aus der Europäischen Union. Und es ist tatsächlich so, diese Patienten, die hier in Sachsen gelandet sind, das sind die ersten italienischen Patienten, die überhaupt ausgeflogen wurden zur Behandlung. Also das erste große Zeichen der europäischen Solidarität, wenn man so will. Genau, das hat wohl offensichtlich so lange gedauert und wir haben ja viele andere Zeichen auch, die im Moment gesetzt werden, wenn eben die Grenzen geschlossen werden oder, und das war wohl auch ein Auslöser, warum man diese Hilfe angeboten hat, es gab diese Vorfälle, dass eben Hilfslieferungen nach Italien aufgehalten wurden, als es zwischenzeitlich diesen Exportstopp gab, eben für medizinisches Gut, medizinische Güter aus Deutschland.
Herr Brandau, falls sich die Lage in Sachsen doch noch verschärft, wie gut sind die Krankenhäuser dort denn aufgestellt?
Ja, sehr gut, sagt man im Moment eben. Zum Beispiel das eine Klinikum, wo heute eben Patienten aufgenommen werden in Leipzig, da verfügt im Moment über 61 Intensivbetten und maximal 109 Beatmungsplätze. Aber wir haben ja alle viel über diese exponentielle Kurve gelernt und die Zahlen steigen eben auch hier stark an, auch wenn sie noch geringer sein mögen als anderswo. Und die Befürchtung ist eben dieser exponentielle Wachstum und dass man dann eben diesen den Sachen nicht mehr Herr ist, dass eben nicht mehr genügend Plätze sind. Und deswegen ist man jetzt bestimmt, eben Petra Köpping, die Gesundheitsministerin, hat es gesagt, wir hungern das Virus aus, versuchen es auszuhungern. Denn auch hier kommen immer mehr Schwerstkranke in Krankenhäusern. Auch das hat die Ministerin heute in einer Pressekonferenz gesagt. Also die Zahlen sind noch relativ gering, aber jetzt bemüht man sich eben durch strikte Maßnahmen, diese Kurve abzuflachen, dass man das eben gar nicht erst in diese Situation kommt, dass die Kliniken hier überlastet sind.
Mhm. Und trotz dieser Corona-Krise ist ja jetzt auch der Prozess fortgesetzt worden oder wird fortgesetzt gegen die mutmaßliche Terrorgruppe Revolution Chemnitz. Wie ist da der Stand?
Ja, auch da gab es Kritik daran, dass das fortgesetzt wird. Die Angeklagten sitzen da recht eng zusammen mit ihren Verteidigern. Im Zuschauersaal sind viele Plätze gesperrt mit weiß-roten Flatterbändern. Dennoch wurden heute die letzten Plädoyers eben gehalten der Verteidigung. Die Verteidiger fordern Freisprüche oder deutlich geringere Haftstrafen, als das die Anklage getan hat. Die Verteidiger bestreiten, dass es sich tatsächlich um eine terroristische Vereinigung gehandelt habe. Eher dummes Geschwätz seien diese Aussagen in den Chats gewesen und es sei ihnen gar nicht möglich gewesen, überhaupt eine Waffe zu besorgen. Die Generalbundesanwaltschaft wirft den 8 Angeklagten ja vor, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben und fordert 3 bis 5,5 Jahre Haft für die Angeklagten. Um 16 Uhr soll das Urteil fallen und natürlich ist man darauf erpicht, das so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, bevor möglicherweise eben Gerichte schließen müssen.
Bastian Brandau, unser Korrespondent aus Dresden. Zu Hause bleiben, das ist ja derzeit die Ansage, um die Corona-Ausbreitung zu verlangsamen zumindest. Immer öfter bilden sich in diesen Tagen deshalb auch Nachbarschaftsinitiativen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass ältere Menschen Einkäufe nach Hause geliefert bekommen. Darum kümmert sich jetzt auch verstärkt ein soziales Projekt in Berlin-Kreuzberg. Es trägt den Namen Mehrgenerationenhaus. Es ist eigentlich ein Treffpunkt für Menschen aller Generationen und Kulturen aus diesem Viertel. Doch derzeit dreht sich die Arbeit vor allem um Alltagshilfe in Zeiten von Corona. Luise Sammann hat es sich angeschaut.
Frisches Gemüse, eingeschweißte Käsescheiben, Kartoffelsalat in Eimern. Die Plastikkisten, die zwei Männer in Berlin-Kreuzberg aus ihrem Minibus hiefen, sind mit Lebensmittelspenden aller Art gefüllt. Sozialarbeiter Murat Akkaş hebt erstaunt die Brauen. So viele Kisten, da ist sich der 36-Jährige sicher, hat die Berliner Tafel ihm und seinen Kollegen vom Mehrgenerationenhaus Wassertor noch nie geschickt.
Wir geben das den Leuten hier aus dem Kiez. Die kommen und können sich halt Tüten mitbringen und die Sachen mitnehmen. Und heute haben wir erst recht viele Kisten bekommen, weil einige Einrichtungen wegen Corona zugemacht haben.
Acker springt die Kisten in das Gebäude hinter sich. Ein Kollege wird die Sachen durchsortieren. Danach können sich Obdachlose, Geringverdiener und alleinstehende Rentner aus der Nachbarschaft daran bedienen. In diesen Tagen sind es eher mehr als weniger, die das Angebot nutzen. Denn tatsächlich gehört das Kreuzberger Mehrgenerationenhaus zu den wenigen sozialen Einrichtungen, die trotz Corona überhaupt noch weiterarbeiten, bestätigt der stellvertretende Leiter Thomas Brockwitz.
Also wir erleben jetzt überall Panik, also wo wir versuchen, woanders noch Unterstützungsangebote herzubekommen, die alle die Hände heben und sagen, sorry, irgendwie, wir können nichts mehr machen, wir haben geschlossen, keiner ist da. Also wenn das jetzt wirklich jeder tut, was passiert denn hier mit unseren Nachbarn?
Weitermachen heißt deswegen die Devise im Mehrgenerationenhaus. Nur wie? Senioren- und Jugendtreffs, Kaffeefahrten und Hausaufgabenbetreuung fallen bis auf Weiteres aus. Immerhin die persönliche Sozialberatung kann in dringenden Fällen telefonisch stattfinden. Doch der 57-jährige Brockwitz weiß, wie wichtig gerade der persönliche Kontakt zu den Menschen im Wassertor-Kiez ist, einem der sozial Schwächsten in ganz Berlin.
Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz schwere Situation, speziell für die Senioren, die jetzt mehr oder weniger darum gebeten werden, ihre Wohnung nicht mehr zu verlassen. Wir sind so ein kleines zweites Wohnzimmer geworden für viele Senioren. Viele haben keine Angehörigen. Wir verstehen uns als Kontakter, weil viele Menschen, wenn man einsam ist, kommen halt noch weitere Krankheiten dazu. Depressionen. Und wenn man halt im Gespräch ist, wenn man mit uns im Gespräch ist oder andere Menschen, die aus dem Kiez sind, im Gespräch ist, fühlt man sich gleich viel wohler.
So geht es auch Neriman, einer 70-jährigen türkischstämmigen Kreuzbergerin, die seit mehr als 10 Jahren fast täglich ins Mehrgenerationenhaus kommt. Schüchtern beugt sie sich jetzt über die Lebensmittelkisten auf dem Bürgersteig, um ein Brot, etwas Käse, Kekse und Milch in eine mitgebrachte Tüte zu stecken. Ein Sozialarbeiter spricht die alte Dame mit dem schlohweißen Haar freundlich an. Was sie hier draußen überhaupt mache, fragt er. Störrisch zuckt Neriman mit den Schultern. Sie könne eben nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, gelangweilt sei sie und auch verängstigt von der ganzen Situation. Der Sozialarbeiter nickt verständnisvoll, schärft ihr trotzdem ein, ab jetzt zu Hause zu bleiben. Er oder seine Kollegen würden sie ab jetzt alle 2 Tage anrufen und hören, ob sie etwas brauche. Und auch sie könne sich jederzeit melden, wenn sie Redebedarf habe. Offenes Ohr heißt das extra auf Corona zugeschnittene Angebot, für das in Windeseile 4 neue Handys angeschafft wurden. Überall in der Nachbarschaft haben die Sozialarbeiter Flyer mit den Nummern verteilt, unter denen sie ab sofort erreichbar sind.
Das ist egal, welche Situation draußen ist, ob es eine Ausgangssperre gibt oder wie auch immer. Wir haben eine Telefonliste gemacht, wir haben uns das aufgeteilt und wir werden auf jeden Fall telefonieren und den Kontakt halten.
Ralf Pirau ist Journalist. Jetzt sitzt er im Mehrgenerationenhaus vor einem halben Dutzend auf Lautsprecher gestellter Mobiltelefone. Es ist Zeit für das Erzählcafé. Ein Kaffeeklatsch, für den sonst bis zu 30 Senioren im Mehrgenerationenhaus zusammenkommen.
Wir haben den Mittwoch 15 Uhr unseren Treffpunkt mit den Senioren und Senioren, dass wir sagen, hey, da verbindlich treffen wir uns, um gemeinsam miteinander erzählen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Termin im Kalender unserer Leute. Ja, und damit können wir jetzt nicht aufhören.
Okay, wen rufen wir jetzt als erstes an?
Wir haben Lilo.
030.
Ein Termin, der auch jetzt unbedingt eingehalten werden soll. Und so findet das Erzählcafé heute zum ersten Mal in seiner 10-jährigen Geschichte am Telefon statt. Corona macht auch kreativ.
Ja, hallo.
Hallo Gundolf, der Ralf, ich grüße dich.
Ja, wie geht's dir? Alles gut?
Mir geht's gut.
Ralf Pirau plaudert fröhlich drauf los. Christa, Lilo, Heidi und Gundolf, allesamt über 70, freuen sich offensichtlich über die 40-minütige Abwechslung in ihrem neuen Alltag.
Wir haben noch einen Musikwunsch offen.
Ja, mach mal. Blau, blau, das ist der Enzian.
Blau ist er, ja?
Ja, der blüht. Blau, 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 blau ist der Enzian.
Mitsingen, angeregt vom Mehrgenerationenhaus in Berlin-Kreuzberg. Eine Reportage war das von Luise Sammann. Seit Tagen wiederholen Politiker in Deutschland immer wieder, dass die Lebensmittelversorgung gesichert ist. Trotzdem gibt es weiterhin Hamsterkäufe. Nudeln, Mehl und Toilettenpapier sind in diesen Tagen immer noch Mangelware. Was den Kauf vor allem von Toilettenpapier angeht, gibt es ja in den meisten Geschäften mittlerweile Begrenzungen. Und in Hessen gibt es jetzt kommunale Verfügungen, mit denen diese Hamsterkäufe unterbunden werden sollen. Ludger Fittkau, was genau besagen diese Verfügungen?
Ja, die sind in einigen Kommunen und in einem Landkreis jetzt verhängt worden. Den Start hat gemacht der Landkreis Marburg-Biedenkopf, Herr Zagatta, das ist in Mittelhessen, Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Und der hat quasi einen Trend gesetzt. Diese Verfügung umfasst Folgendes. Man darf einen Supermarkt nur noch in begrenzter Personenzahl betreten, pro Quadratmeter Fläche, pro 20 Quadratmeter Fläche eine Person. Und dann muss man wieder rausgehen und dann darf der Nächste hineingehen. Man muss vor dem Supermarkt warten. Das heißt also, bei einem Supermarkt, der 800 Quadratmeter hat, sind maximal 40 Personen gleichzeitig vor Ort. Das hat der Landkreis begonnen und dann am Wochenende folgte die Stadt Hanau und dann auch die Stadt Frankfurt am Main. Also es betrifft schon mehr als ein Zehntel aller Hessinnen und Hessen hier in diesem Bundesland. Und das wird auch überprüft. Also beispielsweise die Stadt Hanau hat das Ordnungsamt, also die lokale Polizei, rausgeschickt in die Geschäfte, in 80 Lebensmittelgeschäfte, um zu gucken, ob das auch alles eingehalten wird. Und die Stadt Frankfurt droht auch den Supermärkten, die sich nicht daran halten, mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro. Viele größere Supermärkte haben dann auch Security-Personen vor die Tür gestellt, und um das zu regeln. Kleinere machen das mit eigenem Personal. Das scheint jetzt in den letzten Tagen auch gut zu funktionieren.
Wie gehen denn die Geschäfte mit diesen Vorgaben um? Also was sagt der Einzelhandel zu diesen Maßnahmen?
Ja, der sagt mir, eigentlich sind sie damit jetzt zufrieden, weil sie auch gemerkt haben, es hat keinen Sinn, wenn sich die Menschen drängen vor den Kassen. Das macht auch ein unsicheres Gefühl für das Personal, für die Kassiererinnen und Kassierer. Und deswegen ist man im Prinzip zufrieden. Die Situation hat sich auch deutlich entspannt. Ich habe mir das gestern mal angeschaut. Es ist tatsächlich so, dass die Atmosphäre im Laden ruhiger ist und dass eben auch keine Schlangen sich vor den Kassen bilden, sondern die Abstände von 2 Metern da auch eingehalten werden können. Das finden sie positiv. Natürlich ist das ein zusätzlicher Aufwand, beispielsweise Sicherheitspersonal und die Kosten, die dazu kommen. Auf der anderen Seite sagt man mir, ja, wir haben ja auch höhere Umsätze. Also die haben natürlich durch diese Hamsterkäufe, die es gab und hoffentlich jetzt weniger gibt, auch höhere Umsätze gehabt. Und das kann man auch in das Sicherheitspersonal dann investieren.
Mit diesem Sicherheitspersonal, das ja jetzt immer öfter eingesetzt wird, gibt es da Probleme oder hilft das? Wie wirkt sich das aus?
Also ich hatte gestern den Eindruck bei meinen Ortsterminen, dass das wirklich gut ist, dass die einfach an der Tür stehen und dann wie so ein Verkehrspolizist sagen, so und jetzt bitte treten Sie ein und kommen Sie wieder raus. Die Atmosphäre ist immer noch ein bisschen beklemmend. Die Leute müssen sich daran gewöhnen. Man steht dann im Abstand von 2 Metern. Viele sind stumm und auch das Ansprechen des Personals, auch der Mitarbeiter, das ist immer noch nicht so selbstverständlich. Ich denke, dass mit der Zeit auch mal ein Lächeln kommen wird, auch mal ein Gespräch über 2 Meter hinweg. Da merkt man aber noch die Anspannung. Das ist für alle wirklich noch ungewohnt. Und im Laden selbst sieht man immer noch, dass bestimmte Produkte wie Toilettenpapier und anderes sind immer noch nicht so viel da. Da sagen mir die Einzelhändler, ja, es ist besser, die Leute kommen öfter einkaufen. Dann sehen sie auch, dass ein Nachschub kommt, dass auch nachgeliefert wird. Dann geht die Angst auch weg. Man muss bedenken, es gibt schon auch in Rhein-Main zumindest viele Menschen, die hier auch als Migranten hingekommen sind aus Krisengebieten. Ich habe zum Beispiel mit russischen Einwanderern gesprochen, die gesagt haben, ja, wir haben das alles nach der Transition, also aus dem Niedergang der Sowjetunion auch schon mal erlebt, mit diesen Mangelsituationen bis hin zu Hunger, und die kaufen dann mal für 4 Wochen ein, weil sie sagen, wir möchten es nicht nochmal erleben. Also diese Ängste muss man auch sehen. Wenn die Leute dann aber merken, die Produkte sind da, werden auch nachgeliefert, auch Toilettenpapier, auch Hygieneartikel, dann könnte sich das in den nächsten Tagen deutlich entspannen, denke ich.
Ein Problem tut sich ja auf, bei diesen Kaufbeschränkungen ist es ja offenbar dann auch schwierig für andere einzukaufen, also Einkäufe zu machen, auch für Menschen in Quarantäne oder für Ältere. Welche Vorgaben oder welche Vorschläge gibt es da?
Ja, das ist noch nicht ganz gelöst. Der Handelsverband Hessen zum Beispiel hat das genau als Problem benannt, dass ja gerade Helferinnen und Helfer, die für andere mit einkaufen, eben auch mehrere Packungen mal einkaufen müssen. Da ist im Augenblick die einzige Lösung, die man so sehen kann, man sollte vielleicht öfter einkaufen gehen. Also tatsächlich seine Einkäufe streuen. Das, wie gesagt, der Einzelhandel empfiehlt das auch. Dann sieht man eben auch, es ist genug da. Und auch die Ängste, gerade der Älteren natürlich, muss man sagen. Also man kauft für Ältere ein, die teilweise ja noch den Krieg irgendwie als Kinder miterlebt haben. Und da gibt es natürlich noch mal besondere Ängste, dass Dinge nicht da sind. Und wenn dann die Helferinnen und Helfer öfter mal kommen pro Woche, dann ist es vielleicht auch da einfacher. Natürlich ist es auch eine zusätzliche Belastung, aber es gibt im Augenblick auch so viele freiwillige Helferinnen und Helfer, dass man sagen kann, da ist auch Spielraum da, auch zeitlicher Spielraum, um diese Einkäufe zu streuen.
Herr Fittkau, Sie haben Hanau erwähnt vorhin. Dort herrscht nach dem Attentat Ende Februar ja immer noch große Trauer. Wie geht man dort mit Corona um?
Ja, da muss man sagen, dass der Oberbürgermeister von Hanau, Klaus Kaminski, der war wirklich genervt von diesen Hamsterkäufen. Das war der Erste, der gesagt hat, ich schicke auch die Polizei dahin, wenn das nicht funktioniert. Der hatte eben noch andere Sorgen, wie die Stadt ja auch, die kämpft ja noch mit der Aufarbeitung dieses schrecklichen Anschlags, ebenso übrigens wie in Volkmarsen im kleinen Ort, hat man auch vergessen, das war am Rosenmontag, das ist auch durch Corona so schon weg aus den Schlagzeilen. In diesen Orten, Hanau, Volkmarsen, hat man psychosoziale Probleme, die Menschen müssen sich eigentlich treffen, um das aufzuarbeiten, das gelingt jetzt nicht, man kann sich nicht treffen, die Gesprächskreise finden nicht statt. Das ist für diese Städte besonders schwierig und deswegen auch Klaus Kaminski, der Oberbürgermeister von Hanau, der sagt, also Corona-Hamsterkäufe, die sind asozial, so hat er es wörtlich gesagt, das will er jetzt gar nicht haben. Man will eigentlich demnächst wieder sich mit der Aufarbeitung der Anschläge beschäftigen.
Ludger Fittker, unser Korrespondent aus Hessen, und das war die Sendung der Mittag, heute mit Martin Sagatta.